Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Public meets Private Equity oder warum Aktieninvestments und private Eigenkapitalinvestments näher aneinander rücken. Wie Anleger investieren können und welche Chancen und Risiken es gibt, darüber spreche ich jetzt mit Ramona Rückball von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Perspektiven to go. Ramona, herzlich willkommen auch dir. Du vertrittst heute Uli Stephan. Danke dafür.
Hallo Jessica, danke, dass ich hier sein darf.
Bevor wir uns das Thema Private Equity vornehmen, müssen wir mal auf das noch recht junge Börsenjahr schauen, wo aber ja doch schon einiges los war. Rekorde an den Aktienmärkten, aber auch bei Gold und Silber. Geopolitisch ist da auch vieles los. Wie ordnest du das ein?
Ja, Jessica, du hast völlig recht. Wir haben jetzt gerade die dritte Woche im Januar und haben schon einige Ereignisse auf globaler Ebene gesehen. Die meisten bislang mit begrenzten Marktreaktionen. Und vielleicht können wir der Reihe nach kurz drüber sprechen.
Gerne.
Anfang des Jahres, am 3. Januar, die militärische Intervention der US-Regierung in Venezuela gesehen. Da war die Marktreaktion doch eher begrenzt, denn obwohl Venezuela fast 20% des globalen Ölvorkommens besitzt, fördern die ja im Moment nur knapp 1%. Da sind andere Länder wie Saudi-Arabien oder Iran deutlich stärker in der Ölförderung und auch im globalen Ölvorkommen.
Also war das erstmal so ein bisschen ein Non-Event, aber wir haben ja schon Rekorde an den Aktienmärkten da auch schon gesehen in den Tagen danach. Gold und Silber haben ein bisschen reagiert. Der Ölpreis, glaube ich, fast gar nicht, richtig?
Der Ölpreis fast gar nicht. Wir haben ja dann eine Woche später die Proteste der Bevölkerung im Iran gesehen. Der Iran, ich hatte gerade gesagt, Venezuela fördert ja nur knapp 1%. Bei dem Iran sind da schon knapp 5%. Da haben wir dann kurzfristig doch auch Veränderungen am Ölmarkt gesehen.
Und dann ging es weiter mit jeder Menge Drohungen und Ankündigungen in Richtung Grönland.
Das ist richtig, genau. Das war jetzt just Ende letzter Woche, wo die US-Regierung ihre Besitzansprüche auf Grönland nochmal bekräftigt hat. Der Präsident Donald Trump hat ja sogar angekündigt, dass er Zölle gegen 8 europäische Länder verhängen will. Ab Februar möchte er 10% verhängen und im Juni dann sogar 25%.
Und darauf haben die Märkte ja reagiert, aber doch noch relativ verhalten gestern, zumal wir ja in den USA auch einen Feiertag hatten. Nun läuft das Weltwirtschaftsforum in Davos. Da wird Trump ja auch erwartet. Also es könnte noch eine ganz spannende Woche an den Märkten werden, oder?
Das ist richtig. Wir haben in den USA Anfang der Woche den Martin Luther King Day gehabt. Da ist nicht gehandelt worden. Wir haben es aber deutlich am DAX gemerkt. Der DAX hatte ja jetzt im Januar sein Allzeithoch von über 25.000 Punkten, 25.400. Hier ist der DAX auf unter 25.000 Punkte abgerutscht. Wenn man den Eurostoxx anschaut, ist das Bild ähnlich. Der Eurostoxx hatte Mitte letzter Woche ein Allzeithoch von über 6.000 und ist jetzt auch wieder unter 5.000 Punkte runtergerutscht.
Und Gold und Silber sind ja wirklich durch die Decke gegangen, oder? Die haben ja beide, glaube ich, Allzeithoch sogar auch markiert.
Gold und Silber sind durch die Decke gegangen, weiterhin. Die markieren ja seit Wochen neue Höchststände. Wir haben ganz klar also Gold als sicheren Hafen gesehen. Wir haben es auch beim Schweizer Franken und den Yen beobachtet. Gold vor allen Dingen. Aber auch Silber, die haben seit Jahresbeginn neue Höchststände erzielt. Und wir gehen auch davon aus, dass das in der aktuellen Lage durchaus sich fortsetzen wird, dass wir sowohl Gold als auch Silber weiter auf hohem Niveau sehen werden.
Also es bleibt auf jeden Fall super spannend. Da kann jeden Tag irgendwie alles passieren, hat man das Gefühl. Eigentlich wollten wir heute aber über Private Equity sprechen und das tun wir jetzt auch. Was genau versteht man denn darunter eigentlich?
Das ist eine Form der Unternehmensfinanzierung, mit der sich Unternehmen eben nicht über die Börse finanzieren, nicht börsengelistet sind, aber über private Eigenkapitalfinanzierungen von unterschiedlichen Fonds oder Investoren ihre Mittel beziehen.
Private Equity und private Eigenkapitalfonds haben ja lange Zeit den Ruf gehabt, eher schwer zugänglich zu sein, intransparent, illiquide, man müsste äußerst langfristig investieren. Also eigentlich nicht wirklich was für Privatanleger. Das hat sich aber geändert, oder?
Genau, das hat sich geändert. Letztes Jahr wurde mit ELTIF 2.0 eine Novelle der ELTIF-Regulierung verabschiedet. Was ist das?
Das ist die Frage, wäre jetzt gekommen, genau.
Das ist ein Rahmenwerk, was es Privaten oder auch Kunden mit ausreichendem Vermögen möglich macht, in eben diese Unternehmen zu investieren, die vormals schwer zugänglich waren.
Wie viel Vermögen brauche ich da? Weil ich habe es jetzt auch bei meinen Online-Brokern schon mal gesehen, dass mir diese LTIFs wirklich auch ja angeboten werden. Kann ich die ganz normal über den Online-Broker kaufen und mir ins Depot legen? Und ab welchen Summen?
Die Summen variieren tatsächlich, genau. Man kann sie über Broker erwerben oder über die Fondsgesellschaften, bei denen man möglicherweise schon ein Depot hat.
Gibt es eine Mindestsumme, kann man das sagen? Ist es immer noch eher eine höhere Summe?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Summen. Es gibt einige wenige Anbieter, wo man wirklich mit kleinem Vermögen schon anlegen kann. Und ich sage mal, bei den großen etablierten Anbietern sollte man schon eine solide Grundvermögenssumme anlegen wollen.
Aber man kann schon sagen, dass die Zeiten vorbei sind, wo Private Equity wirklich nur was für die Hochvermögenden war, wo ich quasi mein Family Office für meine Millionen brauchte, um da überhaupt teilhaben zu können, richtig?
Genau. Inzwischen hat sich das absolut durchgesetzt, dass man auch über Private Equity oder andere Privatmarktinvestoren das gesamte Risiko im Portfolio besser streuen kann. Man bekommt eine höhere Diversifizierung einfach dadurch, dass man in andere Unternehmen oder andere Titel investieren kann, die eben nicht an der Börse gelistet sind. Und da beobachten wir, dass es an der Börse durchaus Branchen gibt, wie zum Beispiel den Tech-Sektor im Moment, der überrepräsentiert ist, während andere Branchen unterrepräsentiert sind. Und genau die erreicht man, indem man über private Investitionen investiert.
Welche Branchen wären das beispielsweise?
Ja, das sind zum einen natürlich etablierte Sektoren wie die Industrials, auf der anderen Seite aber auch Wachstumssektoren, zum Beispiel Gesundheitswesen und die Financials am Ende des Tages auch, Fintech zum Beispiel.
Heißt das, dass das eher die jüngeren Unternehmen sind, die sich dann eben über Private Equity finanzieren und dass man erst ab einer bestimmten Reife oder höheren Reife dann an die Börse geht, oder kann man das so allgemein nicht sagen?
Ich würde es so allgemein nicht fassen, denn wir haben zum Beispiel auch in Deutschland viele große etablierte Unternehmen, die seit Jahrzehnten privat geführt, sehr erfolgreich privat geführt werden. Und auf der anderen Seite natürlich junge Unternehmen, die an die Börse streben, wobei ich schon sagen würde, dass heute der Börsengang eine von möglichen Optionen ist. Mit dem Wachstum des privaten Marktes und mehr privaten Investoren gibt es auch durchaus Transaktionen und Übernahmen innerhalb des privaten Sektors.
Und ist es dann für Unternehmen einfacher, einen IPO, also einen Börsengang zu machen, oder sich via Private Equity Eigenkapital einzusammeln?
Ich glaube, es ist eine super Möglichkeit für ein privat geführtes Unternehmen, wenn es einen strategischen Investor findet. Ein strategischer Investor ermöglicht über viele Jahre einen Plan, eine Strategie zu verfolgen und eben nicht, wenn man an der Börse gelistet ist, einmal im Quartal ein Update zu geben über die Ertragssituation, was dann manche Unternehmen schon unter Druck setzt, sehr kurzfristig zu denken.
Haben Investoren bei beidem, also Aktien und Börsengang und Private Equity, eigentlich die gleichen Favoriten? Du hast ja vorhin schon von der Tech-Branche gesprochen, dass man an der Börse mehr Tech hat und dass es eben bei Private Equity ein bisschen andere Branchen auch sind. Aber sind die Favoriten der Investoren dieselben oder ist das ein Unterschied? Stichwort ja auch Risikostreuung, die du vorhin schon angesprochen hast.
Ich glaube, die Favoriten der Investoren sind schon ähnlich, denn die erfolgreichen Unternehmen, die heute noch privat geführt werden, natürlich denken die darüber nach, an die Börse zu gehen. Warum? Weil sie damit einfach global sichtbarer werden und global mehr Kapital aufnehmen können. Gerade dann, wenn solche Unternehmen möglicherweise dann auch in großen Indizes geführt werden und dann wiederum auch über passive ETFs zusätzliche Kapitalzuflüsse vermelden können, ist es natürlich so, dass die Favoriten ähnlich sein können.
Für Unternehmen heißt es ja eigentlich, wenn Private Equity boomt, wenn es da immer mehr Instrumente gibt, dass dieser Zugang zu privaten Finanzierung nicht nur eben für die Anleger, sondern eben auch für die Unternehmen deutlich einfacher geworden ist. Bringt uns das in Deutschland vielleicht mal ein bisschen nach vorne, Stichwort Startups und Innovation?
Ja, genau, das sehe ich als Vorteil. Was ich natürlich auch als Vorteil sehe, ist, dass der Markt transparenter wird. Ne? Mit jetzt zunehmenden Teilnehmern auf dem privaten Markt steigt auch die erwartete Offenlegung von Fonds oder großen privat geführten Unternehmen. Da ist absolut mehr Druck zu verspüren, dass ähnlich wie bei den gelisteten Unternehmen in kürzeren Abständen Auskunft gegeben werden muss, wie die Unternehmen performt haben. Nicht in dem Maße wie gelistete Unternehmen, aber das ist auf der einen Seite was durchaus förderlich dem Markt hilft, mehr Transparenz und bessere Durchsicht auf die Investitionsobjekte Auf der anderen Seite, die Startups, ja, das ist in Deutschland, in Europa ein Thema, dass jüngere Unternehmen, die Wagniskapital aufnehmen, in Europa tendenziell eher unterrepräsentiert sind. In den USA sieht man zum Beispiel, dass auch große institutionelle Investoren einen kleinen Anteil ihrer Asset Allocation in Wagniskapital in junge Unternehmen richten. In Europa und vor allen Dingen Deutschland hingegen ist dieser Prozentsatz verschwindend gering.
Damit sind wir dann im Prinzip bei Chancen und Risiken. Wie riskant ist es denn im Verhältnis zu Aktien in Private Equity zu investieren? Und bei den Chancen interessiert mich natürlich, was kann ich denn da für Renditen erzielen? Weil wir sagen ja, bei einem breit gestreuten Aktienportfolio sind langfristig Renditen von bis zu 8% im Schnitt pro Jahr möglich. Natürlich unter all den Schwankungen, Crashs und Krisen, die da zwischendurch passieren können.
Im Schnitt ja, tendenziell vielleicht sogar mehr. Es gibt Studien, die wirklich über 20 Jahre lang die Performance von Private Equity global über unterschiedliche Branchen hinweg verglichen haben. Und die haben nachhaltig belegen können, dass über diese Jahre Alpha, also eine Überschussrendite, erwirtschaftet werden konnte.
Und wie sieht es mit den Risiken dann konkret aus? Vor allen Dingen eben auch im Vergleich zu einem breit gestreuten Aktienportfolio?
Ja, natürlich ist die Transparenz, auch wenn sie jetzt jährlich besser wird, nicht auf dem Level, wie öffentlich gelistete Aktien bieten können. Das heißt, ich habe weniger Transparenz mit den Titeln und habe auch eine geringere Liquidität.
Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Früher hieß es ja immer, Private Equity sei weniger liquide. Man kommt nicht so gut raus. Das hat sich ein bisschen verändert, aber es ist immer noch, glaube ich, nicht vergleichbar mit Aktien. Was muss ich denn für Investitionszeiträume einplanen?
Genau, den Begriff Illiquidität, den erklären wir immer ganz gerne noch und beschreiben den mit Flexibilität. Die Märkte sind zwar flexibler geworden. Ich kann heute Investitionen verkaufen, allerdings muss ich da Fristen einhalten. Teilweise muss man ein Jahr vorher anmelden, wenn man Anteile verkaufen möchte. Deswegen sehen wir nach wie vor eine viel höhere Illiquidität als an Aktienmärkten, wo ich mir ja von einer Minute auf die andere überlegen kann, ob ich einen Titel veräußern möchte. Wenn wir in Anlagezeiträumen denken, da sollte man schon 5 bis 7 Jahre oder länger als Anlagehorizont mitbringen.
Also macht es ja wahrscheinlich Sinn, dass ich es mir als Investorin auch mal anschaue, vor allen Dingen, wenn ich gute Renditen erzielen will. Wenn ich mich für das Thema jetzt interessiere, wie gehe ich vor? Welche Produkte, auch mit Blick auf die Diversifizierung, schaue ich mir da am besten mal an?
Ja gut, wir haben ja bislang hauptsächlich über Private Equity gesprochen, was auch sicherlich Sinn macht als gute Ergänzung des Portfolios, um die Diversifikation zu erhöhen. Es gäbe dann auch private Infrastrukturinvestments oder eben private Kreditfinanzierung. Das ist immer dann, wenn ein Unternehmen nicht über Anleihen Fremdkapital aufnimmt, sondern zum Beispiel über private Kreditfonds. Und da haben wir in den letzten Jahren, gerade auch in Europa, großes Wachstum gesehen, weil viele Mittelständler zunehmend Schwierigkeiten hatten, Bankkredite zu erhalten. Und da hat sich dieser Markt herauskristallisiert. Das kann eine interessante Beimischung sein, wobei man natürlich sagen muss, dass auf festverzinsliche Titel der Ertrag nicht so hoch ist wie auf Eigenkapitalanlagen. Trotzdem kann das als Diversifikation durchaus sinnvoll sein.
Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf das Private Equity, da sind es ja dann im Grunde Fonds, da sind es die LTIFs, die ich mir anschauen kann. Und wenn ich mir sowas anschaue, wie gehe ich denn da vor? Also steht da quasi auch die Branche drauf, so wie ich es vom ETF kenne? Oder ist es bunt gemischt? So kenne ich es ja auch vom ETF, wenn ich einen global Investierenden nehme. Oder was hat man da für Recherchemöglichkeiten als Privatanlegerin?
Wenn ich mich rantasten möchte, kann ich natürlich den Zwischenweg gehen und in öffentlich gelistete Private Equity Unternehmen investieren. Dann bekomme ich vielleicht ein Gefühl dafür, wie die Gesellschaften abschneiden. Und natürlich sind es genau diese Unternehmen, die dann aber private Eigenkapitalfonds auflegen. Und die kann ich dort direkt erwerben oder eben über Depots oder Vermögensverwalter, wo ich heute schon mein Depot habe, weil wir feststellen, dass wirklich eine Großzahl der Vermögensverwalter Stand heute LTIFs anbietet.
Wie viel Private Equity, schwer zu beantworten, ich weiß, aber wie viel Private Equity gehört in mein Depot beziehungsweise in meine Vermögensaufteilung? Gehört es auf jeden Fall rein? Ist es eine kleine Beimischung oder kann es sogar ein Basisinvestment sein?
Da ist die Frage, was möchte ich mit dem Portfolio erreichen? Brauche ich das? Brauche ich das auf täglicher Basis? Habe ich vielleicht Geld angelegt, weil ich gerade Kapital zur Verfügung habe, aber weiß genau, dass ich das vielleicht im nächsten Jahr brauche? Dann würde ich nicht in langfristige Produkte gehen. Weiß ich aber, dass ich mit meinem Vermögensaufbau über Jahre hinweg Vermögen ansparen möchte, kann es durchaus sinnvoll sein, auch eben in Private Equity oder andere Privatmarktinstrumente reingehen. Ob das dann letztendlich 5% sind oder mehr, das hängt total vom persönlichen Risikoappetit an. Halte ich das aus, wenn ich eine Phase mitmache, wie wir jetzt zum Beispiel über die letzten Jahre gesehen haben, wo wenig Private Equity Transaktionen stattgefunden haben und ich durchaus auch mal Jahre in Kauf nehmen muss, wo ich nicht aus diesen Investments rauskomme, sie aber auch nicht direkt Ertrag generieren. Halte ich das aus oder ist es mir lieber, dass ich täglich über mein Vermögen verfügen kann?
Also wie immer ist es eine Frage der Strategie. Schade, es gibt immer nicht so diese One-Fits-All-Lösung bei der Geldanlage, aber das macht es ja auch spannend. Und Private Equity scheint eine sehr spannende Anlageklasse zu sein. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
Dankeschön.